Radio Frei heißt euch willkommen bei dieser Ausgabe von Unterdessen, unserem Tagesmagazin. Am Mikrofon steht heute Reino an diesem 23. April des Jahres 2026. Willkommen. Es ist frisches, schönes Wetter, die Sonne scheint aus allen Knopflöchern, wie man gelegentlich sagt. Und der Spaziergang hier ins Studio war insoweit ein reines Vergnügen, auch wenn die Stadt noch nicht so belebt ist zu dieser Tageszeit. Deswegen kam dieser Stolperer gerade zustande. Magazinsendungen zeichnen sich dadurch aus, dass sie immer mehrere Beiträge ganz verschiedener Natur beinhalten und auch Musik verschiedener Natur beinhalten. Und nicht anders ist das heute. Wir haben im Angebot diverse Beiträge, wie gesagt. Wir haben am Donnerstag ja so oft den Kinoclub hier zu Besuch, der uns erzählt, was es Neues in dieser heute beginnenden Kinowoche im Kinoclub zu sehen gibt. Es gibt einen Zettelkasten, der heute allerdings ganz anders aussieht oder sich ganz anders anhört, als wir das gewohnt sind. Das hängt damit zusammen, dass es heute einen ganz besonderen Tag gibt, beziehungsweise dass heute ein ganz besonderer Tag ist. Und zu diesem besonderen Tag gibt es zwei Unterhaltungen zu diesem Tag mit zwei Interviewpartnern, die uns darauf aufmerksam machen, was mit diesem Tag noch in Erfurt alles verbunden ist und passieren wird. Dann gibt es einen Bericht über eine Sitzung der ASJ, der Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Juristen im Landtag, die sich mit einem Thema beschäftigt haben, das immer mal wieder mehr, mal wieder weniger diskutiert wird, nämlich dem AfD-Komplex. Dann gibt's hier im Studio Besuch von ein paar Vertretern einer Gruppe, die hier gerade übt und schaut, was in einem Radio so alles passiert. Dann gibt's natürlich Schlagzeug. Aber musikalisch natürlich nicht nur Schlagzeug, sondern es gibt auch diverse andere Themen, die immer mal wieder, so wie ich das eben üblicherweise mache, angelehnt sind an die Themen, mit denen sich die Wortbeiträge befassen. Wir fangen an, ohne einen Bezug zu einem Wortbeitrag, mit einem Song von Arctic Monkeys.
Mad sounds in your ears make you feel alright. They bring you back to life. Mad sounds in your ears make you get up and dance, make you get up. Yeah, they make you get up.
Mad Sounds heißt dieser Song und ich bin mir nicht ganz sicher, ob der Song tatsächlich mit dem Inhalt etwas, mit dem Titel etwas zu tun hat, denn so besonders verrückt kamen mir die Töne gar nicht vor. Es läuft im Hintergrund schon, ohne dass ihr das hören könnt, der nächste Song, der von den Prinzen stammt.
Wenn manche Eltern sich trauen, ihre Kinder zu hauen, dann möchte ich, wenn Jan das Essen nicht schmeckt, schmeißt es weg, dann möchte ich. Wenn auf einer Party nichts läuft, als dass sich jeder besäuft, dann möchte ich. Wenn Honey in der ersten Nacht ohne Gummi rummacht, dann möchte ich. Dann möchte ich eine Bombe sein und einfach explodieren. Wenn alle Leute Hilfe schreien, dann würde was passieren. Manchmal möchte ich zerplatzen und laut knallen. Und alles, was nicht stimmt, würde auseinanderfallen. Ruf ich nachts bei dir an, du gehst nicht ran, dann möchte ich. Wenn ich sehen muss, du gibst ach einen Kuss, dann möchte ich. Wenn dir nicht mein Hintern gefällt, sondern nur mein Geld, dann möchte ich. Wenn ich zu dir mal ganz lieb, sagst du, das ist nur wer Trieb, dann möchte ich. Ich eine Bombe sein und einfach explodieren. Wenn alle Leute Hilfe schreien, dann würde was passieren. Manchmal möchte ich zerplatzen und laut knallen. Und alles, was nicht stimmt, würde auseinanderfallen. Es könnte euch so gefallen. Nee, manchmal möchte ich allen eine knallen.
Gib dir was auf die Nerven und mach dich was verrückt. Dann wirst du eine Bombe. Die gefährlich.
Schmierst du an die Wand eine hohle Nazi-Parole, dann möchte ich. Wenn du einen Kanacken nennst, weil du seine Sprache nicht kennst, dann möchte ich. Willst du allen in die Fresse hauen und bist im Kopf schon ganz braun, dann möchte ich. Wenn du dir den Schädel massierst und im Gleichschritt marschierst, dann möchte ich. Ja, dann möchte ich eine Bombe sein und einfach explodieren. Und wenn alle Leute Hilfe schreien, dann würde was passieren. Manchmal möchte ich zerplatzen und lachen.
alles, was nicht stimmt, würde auseinanderfallen. Manchmal möchte ich eine Bombe sein und einfach explodieren. Wenn alle Leute Hilfe schreien, dann würde was passieren. Manchmal möchte ich zerplatzen und laut knallen. Und alles, was nicht stimmt, würde auseinanderfallen.
Bombe war das von den Prinzen. Wir kommen zum ersten Wortbeitrag dieser Unterdessen-Sendung heute am 23. April des Jahres 2026. Vor einer Woche, am vergangenen Donnerstag, fand im Thüringer Landtag eine Tagung statt, eine Veranstaltung statt, zu der die Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Juristen, die ASJ, eingeladen hatte. Und der Titel der Veranstaltung lautete »Der AfD-Komplex«. Ich war dort, habe mir die Veranstaltung angehört und gemäß der Sichtweise der ASJ, Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Juristen, wurden überwiegend oder fast nur die juristischen Ebenen des denkbaren Umgangs mit der AfD betrachtet. Dazu gehört zum Beispiel die Frage, ob und inwieweit die Pflicht zur Verfassungstreue von Beamten und Soldaten wegen politischer oder parteipolitischer Aktivitäten verletzt sein kann und deswegen disziplinarische Maßnahmen geboten sind. Es gehörte aber eben auch dazu, der Ausschluss einer verfassungsfeindlichen Partei oder von Parteigliederungen von staatlicher Finanzierung bis hin zu der viel diskutierten Frage eines Parteiverbots. Die Diskussion offenbarte nach meinem Eindruck die Überzeugung dieser sozialdemokratischen Juristen, dass der Staat in diesen Fragen zu inkonsequent vorgehe und deswegen die Öffentlichkeit ihrerseits den Eindruck gewinnen könne oder vielleicht gar müsse, dass es sich nicht um eine dringliche oder gefährliche Entwicklung handeln könnte. Die Anwesenden machten insbesondere darauf aufmerksam, dass zum Beispiel man in Argumentationsnot für ein Parteiverbot kommen könne, wenn es kaum disziplinarische Maßnahmen gegenüber einzelnen Parteiangehörigen gäbe. Im Anschluss an die Diskussion bin ich die Situation mit dem Thüringer Landesvorsitzenden Hans-Christian Dressel, einem der beiden Bundesvorsitzenden Harald Baumann-Haske und der Landtagsabgeordneten Dorothea Marx durchgegangen. Warum der Titel der AfD-Komplex war, das war die Eingangsfrage zu diesem Gespräch, das wir uns jetzt zu Gemüte führen können.
Der Titel der AfD-Komplex kam zustande, weil man das Problem des Rechtsextremismus in den Parlamenten und in der Gesellschaft nicht einseitig betrachten kann. Es gibt nicht nur viele Ursachen, viele Erscheinungsformen, auch verschiedene Formen, gegen den Rechtsextremismus vorzugehen. Eine davon wird ein Verbotsantrag vor dem Bundesverfassungsgericht sein, der hoffentlich bald kommt. Etwas anderes ist natürlich auch zu untersuchen, inwieweit sich Beamtinnen und Beamte des Landes, des Bundes und der Kommunen jederzeit, wie es ihre Pflicht ist, uneingeschränkt zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung bekennen oder extremistischen Gedanken angehören. Dann ist auch die Frage, der Weiße Ring hat unlängst aufgeworfen, wie viele Rechtsextremisten und Reichsbürger im Besitz von Waffen sind. Dagegen muss auch die öffentliche Hand vorgehen. Es ist ein ganzer Komplex der extremen Rechten mit zahlreichen Fragestellungen und die wollten wir heute untersuchen.
Und von Seiten der Bundesebene ist Herr Baumann-Haske da, einer der beiden Vorsitzenden auf der Bundesebene der ASJ. Wird das auf der Bundesebene gesehen? Welche Möglichkeiten sehen Sie von Seiten der ASJ darauf hinzuwirken, dass etwas mehr getan wird? Frage ich jetzt erstmal ohne Bezug auf das Verbot.
Also die ASJ hat innerhalb der SPD eine bestimmte Funktion, weil wir die rechtlichen Fachleute sind, die sowohl die Parteispitze mitberaten, als auch in die Partei hineinwirken und versuchen, Gedanken aus der Partei aufzunehmen und an die Gesetzgebung heranzutragen. Also wir sind mit den Parlamenten eng im Kontakt und haben auf die Art und Weise jedenfalls die Möglichkeit, die rechtlichen Instrumente zu schärfen beziehungsweise darauf hinzuweisen, dass es sie gibt. Da sehen wir erstmal unsere Funktion drin. Und dann haben wir natürlich auch die Idee und die Überlegung, was kann man machen, was kann man rechtlich verändern, um eine Infragestellung unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung zu verhindern.
Werden diese Instrumente, die da angeboten werden, denn wahrgenommen?
Sie werden schon wahrgenommen, aber unseres Erachtens nicht genug. Also es gibt natürlich eine ganze Menge Leute, die das sehr kritisch sehen, was hier passiert und wie die gesamte Gesellschaft nach rechts rückt. Das kann man auch je nachdem nicht verhindern, weil Meinungsfreiheit besteht. Aber in dem Augenblick, wo die Meinungsfreiheit missbraucht wird und Äußerungen kommen, die mit der freiheitlich-demokratischen Grundordnung nicht mehr vereinbar sind, muss auch eingeschritten werden. Und da sehen wir auch unsere Aufgabe darin, nicht selbst einzuschreiten, denn wir sind ja nicht in irgendeiner ausführenden Funktion, aber darauf hinzuweisen und auch gegebenenfalls darauf hinzuweisen, dass zu wenig passiert.
In der öffentlichen Diskussion hat man manchmal den Eindruck, dass ein Verbot dieser Partei, der AfD, lassen wir mal die Frage auf welcher Ebene offen, dass ein Verbot dieser Partei die weitere Auseinandersetzung mit ihr entbehrlich machen würde. Wie kommt man auf diese Idee?
Ja, ich halte diese Idee auch für falsch. Die Idee ist, es ist natürlich bequem, wenn man ein Verbot hätte, dann dürften die das alles eben nicht mehr und dann hätte man, glaubt man, das Problem gelöst. Was natürlich Unsinn ist, denn es gibt ja einfach einen Anteil an der Bevölkerung, ich sage jetzt mal von 5-15% oder irgend sowas, die in diese Richtung denken und die waren auch immer da. Und die haben auch irgendwo ihre Berechtigung, solange sie sich innerhalb der Gesellschaft und innerhalb des Rahmens bewegen. Nur wenn sie stärker werden und wenn sie radikaler werden und immer extremistischer werden, dann geht es natürlich nicht. Und auch nur in diesen Fällen kommt meines Erachtens ein Parteiverbot oder sowas überhaupt in Betracht. Das Parteiverbot für sich genommen befreit uns ein wenig von einer Problematik, die da lautet, solange die nicht verboten sind, sind sie ja erlaubt und dann können sie ja auch nicht so schlimm sein, denn wenn sie schlimm wären, wären sie ja längst verboten. Diese Legitimitätsfalle, wie wir das heute auch genannt haben, die besteht natürlich. Schon deswegen wäre eigentlich ein Parteiverbot ganz sinnvoll. Aber das entbehrt uns natürlich nicht davon, dass wir uns auseinandersetzen müssen, dass wir uns stellen müssen, dass wir die anderen stellen müssen und dass wir in die Auseinandersetzung hineingehen müssen und Leute überzeugen müssen. Also es sind ja auch viele Wählerinnen und Wähler dabei, die jetzt aus dem Kreis der Nichtwähler kommen und einfach offensichtlich Lust haben, es den etablierten Parteien mal zu zeigen oder so. Und mit welchem Feuer die dabei spielen, das müssen wir irgendwann mal rüberbringen und daran arbeiten wir.
Wie sieht's in der Frage der Finanzierung aus? Denn mit dem Verbot würde doch auch die finanzielle Grundlage in großen Teilen jedenfalls für eine solche Partei entfallen. Also jedenfalls die staatliche Finanzierung.
Ja. Dafür wäre das Parteiverbot sehr wichtig. Das ist eine der wesentlichen Funktionen auch, dass der Staat nicht mehr seine eigenen Feinde finanzieren muss. Das ist für uns auch ein Kernanliegen dabei. Es geht also nicht nur darum, das Label auszuteilen und der AfD anzuhängen, dass sie verboten ist. Es geht auch darum, dass wir sie nicht mehr finanzieren müssen, weil der Staat damit seine Feinde selber finanzieren muss.
Jetzt kommt Dorothea Marx hier noch in die Runde und sie hat vorhin so ein bisschen plastisch darzustellen versucht, was das heißt, in welche Falle man läuft, wenn man alles so weiterlaufen lässt, wie es jetzt läuft.
Ja, es passiert eben, dass das dann immer selbstverständlicher wird, was die AfD macht und fordert und weil die Leute immer gern verwechseln, dass legal irgendwie, legal halt nicht verboten, gleichzeitig legitim wäre und damit bekommen sie quasi auch eine Art Adelstitel umgehängt für ihre politischen Forderungen, die AfD oder für ihre politischen Programme, wenn man sagt, nö, also das lassen wir mal lieber mit dem Verbot und dann begeben sie sich quasi ins demokratische Toleranzspektrum aus ihrer Sicht und verschieben quasi den Kern der politischen Mitte weit nach rechts und beanspruchen, und das ist vor allen Dingen das Übelste aus meiner Sicht, Neutralität ihnen gegenüber. Und das kann ja nun nicht wahr sein, dass man Verfassungsfeindlichkeit dann einfach irgendwie unter dem Label irgendwie der absoluten Toleranz irgendwie glaubt, ertragen zu sollen oder zu müssen. Das kann so nicht
funktionieren. Ich habe das so verstanden, dass die AfD sich mit dieser Neutralitätsinterpretation im Grunde genommen Kritik vom Halse halten will.
Na ja, natürlich, die hält sich Kritik vom Halse und natürlich auch den gesellschaftlichen Widerstand, denn die ganzen zivilgesellschaftlichen Programme, Demokratieförderung und so, die sind jetzt plötzlich alle aus Sicht der AfD, könnten die weg oder sollten sogar weg. Da gab es jetzt auch dummerweise einen kleinen Fehler in der Bundespolitik, dass man gesagt hat, also diese Demokratiefördermittel, die sollen jetzt auch von den regionalen Parlamenten vermehrt verteilt werden. Und das hat dann dazu geführt, dass die AfD also auch vielerorts schon Initiativen entfaltet hat, irgendwelche ihnen kritischen Projekte niederzustimmen, die ja eigentlich gerade dazu da sind, den Rechtsstaat und die Menschenrechte und die Demokratieprinzipien zu bewahren. Die kriegen dann von der AfD, ausgerechnet von der AfD, das Mäntelchen der Verfassungsfeindlichkeit umgehängt unter Demokratiefeindlichkeit, also verkehrte Welt. Und das ist diese Legalitätsfalle, in die man nicht weiter hineinlaufen sollte.
Wenn Sie auf einen kurzen Nenner bringen wollten, Sie drei jetzt, in welche Falle sich der Bürger, der sich vielleicht nicht so besonders intensiv mit Politik beschäftigt, läuft, wenn er der AfD hinterherläuft? Wie würden Sie das formulieren?
Schau hinter die Kulissen. Schau in das Parteiprogramm, was sie fordern. Schau in die Parlamente, wie sie sich verhalten. Dann merkst du, es sind nicht deine Interessen, die da vertreten wird. Es ist nicht das Interesse des demokratischen Rechtsstaats, was da vertreten wird, sondern die haben was ganz anderes vor. Und das kann auch nicht in deinem Interesse sein.
Ergänzend, schau in die Geschichte. Wir haben 1933 schon mal was Ähnliches erlebt. Ich will jetzt gar nicht irgendwie mit Totschlagsargumenten kommen, aber man sollte sich zumindest angucken, wie stark die Parallelen sind. Man sollte sich bewusst machen, was damals passiert ist. Ich glaube, dass sich ganz viele Leute dessen nicht mehr bewusst sind. Und dann sollte man überprüfen, ob das, was heute gesagt wird, nicht doch sehr ähnlich dem klingt, was damals gesagt wurde.
Ich glaube, dass die meisten Wählerinnen und Wähler in einem Irrtum aufliegen, wenn sie denken, sie wären begünstigt, wenn die AfD an die Macht käme. Und wir müssen auch die Demokratie einfach wieder erklären und nicht einfach nur immer sagen, Demokratie gefährdet. Das joggt keinen hinterm Ofen hervor. Und deswegen, also was zeichnet die Demokratie aus? Erstens, sie verleiht Macht nur auf Zeit. Zweitens, was da passiert, ist ein Ergebnis von einem Meinungsstreit, einem fairen Meinungswettstreit, das zu einer Mehrheitsentscheidung dann ziemlich führt. Und das Dritte ist, selbst wenn das dann erledigt ist von der Demokratie oder beschlossen wird, dann habe ich als einzelner Bürger, als jeder einzelne Mensch noch das Recht, unabhängige Gerichte damit zu befassen, zu prüfen, ob das, was da beschlossen worden ist, in der Politik nicht meinen persönlichen Rechten zuwiderläuft. Und diese drei Prinzipien, Macht auf Zeit, fairer Meinungswettstreit, gerichtliche Kontrolle, das sind alles Dinge, die kriegt man bei der AfD nicht mehr hin. Und dann hat man wirklich die, ich sag's mal, Arschkarte.
Das Problem ist, die Nichtdemokraten versprechen gerne vor der Wahl, danach, wenn die Bonzen weg sind von den Parteien, wird's euch besser gehen. Es ist niemanden nach einer autokratischen Regierung oder währenddessen besser gegangen.
Ich kann mich dem im Grunde anschließen, wobei man natürlich dann auch weltweit sehr genau hingucken muss. Es geht vielen Chinesen heute besser als vor 50 Jahren und die hatten noch nie eine Demokratie. Nur es könnte ihnen viel besser gehen, wenn sie eine hätten.
Also noch besser. Ja, es ist ja so, dass eine Autokratie auch immer, das haben wir jetzt auch bei Orban gesehen, auch immer Korruption und Vetternwirtschaft in einem Ausmaß fördert, wie es also die sogenannten Altparteien, wie man uns gerne diskreditiert, niemals zustande bringen könnten. Schon aufgrund dieser drei Demokratieprinzipien, die ich gerade benannt habe, Macht auf Zeit, fairer Meinungswettstreit, gerichtliche Kontrolle. Wenn diese drei Dinge abgeschafft werden, dann haben die normalen Menschen auch nichts mehr zu lachen.
Vielen Dank, Frau Marx. Vielen Dank, Herr Baumann-Haske. Vielen Dank, Herr Dressel.
We've come a long way, but we're not too sure where we've been. We've had success, we've had good times, but remember this, we've been on this path of life for so long. We have walked a thousand miles. Sometimes stroll hand in hand with love.
impossible. We're not invincible. No, we're only people. We're only people. Hey, we're not invincible. We're not invincible.
Das war Take That mit dem Titel Never Forget. Reimt sich auch noch. Der Titel und die Gruppe meine ich. Und der nächste Musiktitel, den ich habe, der knüpft an einen Geburtstag. Denn am 23. April 1936, also mit anderen Worten vor 90 Jahren, ist Roy Orbison geboren worden, ein US-amerikanischer Country- und Rocksänger, der eigentlich kaum noch so richtig in Erinnerung geblieben ist. Aber ein Titel, der ist doch immer mal wieder zu hören und es ist auch der Titel, mit dem er eigentlich wirklich bekannt geworden ist. Er heißt Oh Pretty Woman. I'll go on home, it's late.
There'll be tomorrow night, but wait, what do I see? Is she walking back to me?
Und dieser Song ist ja nicht zuletzt auch bekannt geworden durch einen Film, der im Grunde genommen denselben Titel trägt, Pretty Woman. Und mit dem Thema Film oder diesem Film Pretty Woman sind wir angekommen bei der Rubrik die Filme der Woche im Grunde genommen. Und bevor wir diese Rubrik eröffnen mit dem entsprechenden Jingle, gibt's noch einen Song, der sich mit diesem Thema beschäftigt, von Earth, Wind and Fire, Fantasy.
I'm free, now I'm on my way. Come to see victory. Wir sind auf einer dunklen Allee gegangen. Aber Francis ging nicht wie wir die Straße entlang.
Nach dem Krieg will ich nach Teheran. Ich möchte dort ein deutsches Restaurant eröffnen.
Call me by your name and I'll call you by mine.
Lächle einfach die ganze Zeit und bleib stillstehen.
Filme der Woche. Kinoempfehlungen für Erfurt. Jetzt hier auf Radio Frei.
Und zu dieser Rubrik ist mittlerweile im Studio eingetroffen Felix. Willkommen, Felix vom Kinoclub.
Hallo, schön, dass ich wieder hier sein kann.
Ja, du hast eine schöne dunkle Brille auf den Augen, so dass man deine Augen kaum sehen kann.
Die hat Stärke, deswegen brauche ich die und ich muss ein bisschen lesen.
Ja, es ist kein Problem für mich. Mir fällt das nur auf, dass dunkle Sonnenbrillen im Stadtbild sehr, sehr weit verbreitet sind. Und diejenigen, die durch die Brille durchgucken, weil sie sie auf der Nase haben, wissen nicht oder nehmen nicht wahr in dem Moment, dass derjenige, der ihnen entgegenkommt, die Augen nicht mehr sehen kann und deswegen nicht mehr sehen kann, wo jemand hinguckt und ob er gerade die Gefahr, die von einer nahenden Straßenbahn oder einem Fahrrad droht, tatsächlich wahrnimmt.
Verstehe ich, es tut mir leid. Aber die Sonne, leid zu tun, ich möchte drin. Die Sonne auch genießen.
Und außerdem kenne ich ja deine Augen, wir sehen uns ja glücklicherweise häufig genug ohne diese dunkle Brille. Wir sprechen über die Filme dieser Woche und der erste Film, der hier auf dieser Liste steht, der jetzt gerade bei euch anfängt, heißt Die reichste Frau der Welt.
Ja, toll.
Das ist was, ich habe mich gefragt, gibt's viele Männer, die davon träumen, die reichste Frau der Welt kennenzulernen?
In dem Film passiert das tatsächlich, ne? Und ja, genau, das ist eigentlich die Geschichte des Films, dass man einer Frau, ein Fotograf versucht, einer Frau so ein bisschen sich als Erbschleicher, sich um ihre Millionen oder Milliarden zu vergnügen. Ja, das ist eigentlich auch so die Idee des Films.
Die Idee des Films ist aber auch dem tatsächlichen Leben entnommen, wenn ich das richtig gelesen habe, oder?
Genau, ja, so ein bisschen satirisch angehaucht. Es gab ja so in den Nullerjahren gab es so eine Bettencourt-Affäre und wo es eben um Erbschleichung ging, Steuerhinterziehung, illegale Wahlkampfspenden aus dem Haus der L'Oreal Firmenerbin.
Ja.
Und hier wird die Geschichte um die reichste Frau der Welt jetzt auf in die 1990er Jahre verlegt, komplett fiktionalisiert, satirisch irgendwie überzeichnet, aber so, das ist so die Anlehnung an diese Geschichte, genau, in der passiert ist. Und hier spielt jetzt, ich würde mal ein bisschen, okay, genau, und hier sehen wir jetzt Isabelle Huppert als die reichste Frau der Welt, als Erbin und Chefin eines Kosmetikkonzerns und ja, die hat so ein tolles Wohlstandsleben, ist aber davon gelangweilt so ein bisschen. Sie hat zwar einen Mann, sie hat eine Tochter, aber ihr fehlt so ein bisschen was. Und sie lernt dann bei einem Shooting einen Fotografen kennen, den Pierre. Und der versteht es richtig gut, ihr zu schmeicheln. Ne? Und er ist aber halt weniger an ihr als Person so interessiert, sondern eben wirklich mehr an dem Geld. Und er schafft es aber, sie so um den Finger zu wickeln, mit ihr, sich ihr anzunähern, ohne jetzt auf eine Liebesbeziehung das zu machen, sondern eher so als bester Freund. Er schafft es auch, so in die Familie zu kommen. Er ist der beste Freund geworden von ihr. Und
er schleimt sich also im wahrsten Sinn des Wortes ein.
Ja, genau, so ganz klassisch macht er das und schafft er das auch um seine Fotografiekunst eben herum. Er ist selber fest mit einem Mann liiert und wird aber von ihr der beste Freund und dekoriert auch ihr ganzes Haus plötzlich um. Sie lässt ihn überall mit rein und eigentlich ist er aber wirklich nur darauf aus, wirklich dann an das Geld zu kommen. Und sich vor allen Dingen auch für seine Ausstellung, für seine Fotografien enorme Spenden von ihr zu holen, enorme Zuwendungen, das schafft er auch. Ja, die Familie ist gar nicht begeistert, aber wie sie damit umgeht, sehen wir dann im Film.
Leidet sie darunter?
Nein, eigentlich nicht, weil sie freut das ja. Ihr gibt das ja totale Lebensfreude. Also wenn sie das offensichtlich wahrnehmen würde, sie mag das. Sie mag diese neue Energie, die er ihr ins Leben bringt. Sie mag die neue Nähe durch ihn. Sie findet das ganz toll aufregend. Das, was ihr vielleicht zu Hause mit ihrer Tochter und ihrem Ehemann leider fehlt, kriegt sie eben durch ihn, durch Pierre.
Okay, interessante Geschichte. Und man geht in den Film rein als Mann, so nach dem Motto, würde mir das gefallen, wenn mir das auch gelänge? Und als Frau, so nach dem Motto, könnte mir das auch passieren?
Mit Sicherheit. Gleichzeitig ist man aber schon eigentlich nach einer halben Stunde total genervt von Bier, weil man merkt, wie unangenehm dieser Typ eigentlich ist, ne? Und man will eigentlich gar nicht mehr, aber man wird die 2 Stunden dann mit ihm getragen, was aber sehr schön ist, weil man dann wirklich merkt, wie desillusioniert eben ein Leben sein kann, wenn man nur noch im Rausch und im Geld schwimmt und gar nicht mehr den Bezug zur Realität dann hat.
Okay, das war der erste Film, über den wir zu reden haben oder hatten. Und der nächste ist auch einer, der sich mit einer Beziehungsgeschichte befasst.
Genau, wir haben noch 2 Beziehungsgeschichten heute. Genau, eine ist Allegro Pastel. Das ist die sehr moderne Liebesgeschichte, die wir heute haben. Es ist tatsächlich eine Verfilmung eines Bestsellers von 2020, auch unter dem Titel Allegro Pastel. Und ja, da geht es eigentlich so um die neue Millennial-Generation, also die 90er bis 2010er Generation. Und die eben jetzt so Ende 20er sind, vielleicht schon an den Anfang 30. Und die gehen in den 2020er, lernen sich Jerome und Tanja kennen auf einer Lesung. Und irgendwie ist Knister zwischen den beiden. Und ja, die beiden machen sich aus, okay, sie kommunizieren über E-Mails, weil sie doch woanders leben. Er lebt im hessischen Maintal, sie in Berlin. Und es gibt einen One-Night-Stand. Und dann verabreden sie sich über E-Mail doch aber auf eine kleine, so eine Art Fernbeziehung. Trotzdem so ein bisschen lockerer, gar nicht so ernsthaft. Und ja, wir erleben in dem Film so die Lebenswelten von Mitte 20er bis Mitte 30er, die eine Fernbeziehung führen und dann trotzdem aber auch irgendwie die Nähe suchen wollen. Also wir sehen tolle Szenen aus Berliner Druckclubs, Techno-Clubs, intensiv und schön erzählt. Wir sehen Affären zwischen den beiden, mit den beiden, ne? Und ja, wir erleben eben, wie doch Liebe nach Nähe sucht, auch wenn man versucht, in einer Fernbeziehung das leben zu können.
Ist das eine Fernbeziehung, die, wie soll man das fragen, erfolgreich ist?
Na, man merkt eben schnell, durch diese Fernbeziehung fehlt eben der Wunsch nach Nähe und echter Verbundenheit. Auch wenn man sich vereinbart, nein, wir brauchen das vielleicht nicht und wir versuchen das und wollen das, merkt man doch schnell, gerade wenn man in Großstädten wie Berlin eben lebt, wo es eben so viele Möglichkeiten gibt, auch in der Nachtkultur, dann eben auch tolle Menschen kennenzulernen vielleicht, dass diese Beziehung eben schnell dann eben in Affären eben abrutscht, die eben nicht einvernehmlich dann sind, diese Affären, ja, die eben durch Beziehungspausen zwischen den beiden eben noch verstärkt werden.
Interessant.
Ja.
Fernbeziehung, schwierig, schwieriges Thema.
Es ist sehr ruhig erzählt, es gibt so eine ganz ruhige Kameraführung. Der Regisseurin gelingt es, in so Off-Monologen die Gedanken der Protagonistinnen und Protagonisten zu schildern. Also die erzählen dann so in Off-Szenen, so wie sie eigentlich sich fühlen in der ganzen Situation, wie sie das wahrnehmen. Sie fängt total schön mit der Kamera diesen modernen Großstadt-Vibe auf mit, man sitzt draußen im Biergarten, man hat Techno-Partys, man feiert in kleinen, vielleicht auch hässlichen Neubauwohnungen, ne? Also so, es gibt total schöne Szenen für die junge Generation, die sich da richtig wiedersehen in diesem Film.
Klingt gut. Allegro Pastel heißt der Film und mir ist aufgefallen, das ist mal wieder ein Film, der sich knapp an diese 90 Minuten, die frühere Grenze gewissermaßen heranschleicht. Der ist 100 Minuten lang. Die beiden anderen, über die wir reden, sind schon wieder 120 Minuten, also 2 Stunden lang. Und das trifft auch auf den nächsten Film zu. The History of Sound heißt der.
Genau, auch noch eine Liebesgeschichte, die wir hören. Nicht ganz vergleichbar, weil hier gehen wir jetzt ganz weit zurück nach 1917 in die Zeit des Ersten Weltkrieges und dort lernen in Kentucky und wir lernen Lionel kennen, der aus dem ländlichen Kentucky kommt und nach Boston zieht und dort auf David trifft. Es sind 2 Männer, die total unterschiedlich sind, aber irgendwie durch etwas verbunden sind, was ja schon, man sagt, dass es schon größer ist als sie selbst, nämlich die Musik. Und damals war es ja so, das war ja so die Zeit, wo man erstmal angefangen hat, auch Musik zu archivieren, aufzunehmen, ne? Und dort hat's beide verbunden, sind es die Volkslieder, ne? Die sie selber auch aufgenommen haben, reproduzieren, singen, ne? Und das ist das, was die beiden verbindet und schnell entwickelt sich zwischen den beiden eine, ja, Liebesgeschichte. die historisch in der Zeit eigentlich auch noch sehr schwierig ist, also in der, gerade in der Zeit des Ersten Weltkrieges, eine schwule Liebesgeschichte zu erzählen oder eine schwule Liebesgeschichte einzugehen, war in der Zeit nicht so einfach. Und der Film will aber gar nicht, wie viele historische Liebesgeschichten es machen, so von Verbot und Unterdrückung erzählen, sondern hier geht es eher um die Selbstverständlichkeit. Also es finden sich einfach zwei Menschen und die hinterfragen das gar nicht, ob sie das dürfen oder nicht, sondern die wollen einfach und ja, es gibt gar nicht diese Frage, ist das erlaubt oder nicht, sondern die gehen einfach diese Liebesgeschichte ein.
Naja, ich würde sagen, Liebesgeschichten fängt man nie mit der Frage an, ob sie erlaubt sind oder nicht.
Ich glaube schon, dass es in so einer Zeit sich Menschen das schon gefragt haben, gerade wenn man eben zum Beispiel queer war und dann eben nicht klar war, wie geht die Gesellschaft damit um, wenn ich das jetzt öffentlich zeige. Ich glaube, das war für viele schon nicht so einfach.
Nein, dass das einfach war, das wollte ich damit nicht behauptet haben. Aber dass man so eine Liebesgeschichte anfängt, darf ich mich in den verlieben?
Okay, nein, die Gefühle sind ja da und die will man auch zeigen und machen. Ja. Es kommt dann leider dazu, dass einer der beiden in den Krieg ziehen muss. Ja, und dann sehen sie sich 3 Jahre lang auch leider nicht. Und das führt dann auch dazu, dass David sich in Europa eben auch eine neue Familie aufbaut, neue Liebesgeschichten eingeht, doch aber dann wieder zurückkommt und die beiden sich dann doch mal wieder verabreden, okay, wir versuchen es nochmal. Und man merkt aber, wie die Zeit und auch der Krieg zwischen den beiden nagt, aber man merkt auch schnell, das, was sie damals verbunden hat, warum sie sich ineinander verliebt haben, kommt dann doch sehr schnell wieder auf. Und gerade auch die Musik, die sich weiterentwickelt hat und die beiden immer noch in sich tragen, verbindet sie sehr schön. Deswegen ja auch The History of Sound, weil wirklich diese Musik und die Geschichte von der Musik, die beiden verbindet, dann doch stärker ist als die Trennung, die beiden hatten.
Also neben der emotionalen auch noch die musikalische Ebene, die beiden zueinander gebracht hat.
Mhm, genau, ja.
Toll. Ja. Und dann, ich weiß nicht.
Der Regisseur, ich habe mir nämlich noch ein Zitat aufgeschrieben, weil das genau das passt. Der hat nämlich nochmal, der Regisseur sagt selber, ich habe das Gefühl, dass dies eine große Metapher des Films ist. Unsere Beziehung, unsere Gefühle, nehmen wir unsere Gefühle auf? Wie erinnern wir uns an sie? Und was löst diese Erinnerung aus? Genauso fühlt sich History of Sound an. Wie eine Erinnerung an etwas, das vielleicht schon vorbei ist, während man es noch erlebt. Und das ist die Musik, die das wieder auslöst.
Oh, das klingt aber sehr anspruchsvoll.
Ja, aber sehr schön. Paul Meskel und Josh O'Connor tragen das total super. Also gar nicht mit großem, pompösen Schauspiel, sondern mit sehr ruhigen, emotionalen Momenten. Der Film ist wirklich auch sehr leise erzählt. Wie so ein kleines Kammerspiel in manchen Situationen, wo sie lange auf den beiden eben drauf ist. Ja, super, ganz klassisch. Und schön.
Toll. Und dann habt ihr im Kinoclub am Sonntag noch was Besonderes zu bieten?
Genau, wir haben am Wochenende wieder Kinderfilme. Einmal zeigen wir den Samstag und Sonntag, zeigen wir Hola Frida. Das ist ein Kinderfilm über die Geschichte der Kindheit von Frida Kahlo. Und am Sonntag zeigen wir noch die neue Kurzfilme für Kinder ab 3 Jahren, wieder so fürs erste Mal Kino gucken. 45 Minuten Kurzfilme.
Toll. Willst du inhaltlich noch was dazu sagen?
Bei Frida Kahlo habe ich das schon genau. Also, und am Sonntag haben wir uns diesmal für 2 Kasper-Geschichten entschieden. Das sind 2 DEFA-Verfilmungen oder DEFA-Puppenspiele aus der DEFA-Zeit. Gehen jeweils so 15, 20 Minuten. Und ja, sehr tolle Kasper-Geschichten mit Handpuppen, die selber noch so durch das Bild dann laufen.
Ach, herrlich. Herrlich, das ist dann wie Clowns. Wir hatten es eingangs
im Vorgespräch, Clowns, genau.
Ja. Okay, das sind die Filme, die im Kinoclub anlaufen bzw. laufen. Wir haben ansonsten noch im großen Kino einen Film, der mit einem Vornamen tituliert ist und Michael heißt.
Ah, okay. Und du hast jetzt einen Song rausgesucht, oder?
Ich habe keinen Song rausgesucht. Ich will den Film eigentlich auch nur ankündigen, dass der jetzt im Moment im großen Kino läuft und heute auch anläuft. Hast du den schon gesehen?
Nee, habe ich noch nicht gesehen. Ich hatte ja ein bisschen gehofft, dass er auf der Berlinale läuft, aber da lief er nicht. Und deswegen konnte ich ihn bisher noch nicht sehen.
Okay, dann aber werden sicherlich viele Michael Jackson-Fans sich diesen Film angucken wollen und deswegen erwähne ich das hier.
Mit Sicherheit.
Ich habe ihn auch noch nicht gesehen. Wie sollte ich auch, wenn schon Felix ihn nicht gesehen hat? Jedenfalls habe ich Kritiken über diesen Film gehört, die nicht übermäßig gut waren, weil der Film zeitlich wohl an einem Punkt endet. In der Erwartung, so wurde jedenfalls von Kritikern gesagt, dass es da dann noch einen zweiten Teil geben könnte. An einem Film endet der Film, wo das Leben von Michael Jackson im Rückblick gewissermaßen als problematisch angesehen werden kann, wegen seiner möglicherweise problematischen Beziehung zu Kindern und Jugendlichen.
Genau, das hat man bewusst auch schon so gesagt und kam auch in den Kritiken, dass es eben wahrscheinlich erstmal nur so ein Abschnitt von seinem Leben sein wird und dann vielleicht noch eben mehr kommen könnte. Gespielt wird das ja übrigens von seinem, ich glaube, Cousin?
Von seinem Neffen, genau.
Der spielt, Michael Jackson, Neffen spielt Michael Jackson.
Der hat allerdings eine sehr lange Vorbereitungszeit gebraucht, um in diese Rolle wohl reinzufinden. Das habe ich so am Rande mitgenommen.
Ist ja auch ein schweres Erbe.
Oh ja, also das stelle ich mir aber auch kompliziert vor, diese Rolle zu spielen. Felix, herzlichen Dank für deinen Besuch hier. Ja. Wir sehen uns wieder, hoffe ich jedenfalls.
Ich denke doch.
Ich bin fest davon überzeugt.
Vielen Dank.
Zu einem beliebigen anderen Donnerstag oder vielleicht auch sonstigen Anlass, wenn wir über einzelne Filme sonst mal reden.
Sehr
wollen
gerne.
Oder können. Wir verabschieden uns von dir und dass dieser Abschied wird eingeläutet mit einem Song von Johnny Cash, der heißt If You Could Read My Mind. Das ist so eine brüchige Geschichte, die Stimme, die bricht schon und das finde ich an diesem Song besonders interessant. Tschüss Felix.
Ciao.
If you could read my mind, love, what a tale my thoughts could tell. Just like an old-time movie about a ghost from a wishing well. In a castle dark or a fortress strong with chains around my feet. You know that ghost is me, and I will never be set free as long as there's a ghost that you can't see. If I could read your mind, love, what a tale your thoughts would tell. Just like a paperback novel, the kind that drugstores sell. When you reach the part where the heartaches come, the hero would be me. But heroes often fail. You won't read that book again because the ending's just too hard to take. Like a movie star who gets burned in a three-way script. Enter number two. A movie queen to play the scene of bringing all the good things out in me. But for now, love, let's be real. I never thought I could act this way, and I've got to say that I just don't get it. I don't know where we went wrong, but the feeling's gone, and I just can't get it back. If you could read my mind, love, what a tale my thoughts could tell. Just like an old-time movie about a ghost from a wishing well. in a castle dark, or a fortress strong with chains upon my feet, with stories always in. If you read between the lines, you know that I'm just trying to understand the feelings that you lack. I never thought I could feel this way, and I've got to say that I just don't get it. I don't know where we went wrong, but the feeling's gone, and I just can't get it back.
Johnny Cash, If You Could Read My Mind. Und ein großartiger Titel mit einem großartigen Text. Ich hätte